Abschnitt 9.3 – Die Bedeutung von Zielen für Wohlbefinden und Verhalten. Für die Praxis – Selbstreflexionsübung. Beginnen wir mit einer Selbstreflexionsübung, um daraus die zentralen Fragestellungen zielpsychologischer Forschung zu entwickeln. Nehmen Sie ein Blatt Papier zur Hand und schreiben Sie in freier Abfolge Anliegen und Ziele auf, die Sie derzeit verfolgen. Gehen Sie dann Ihre Liste anhand der folgenden Fragen durch. Handelt es sich bei Ihren Zielen um eher abstrakte, zeitlich weitergefasste, zum Beispiel mich politisch betätigen, oder um konkrete, handlungsnahe Ziele mit einer kürzeren Zeitperspektive, zum Beispiel nächste Woche am Treffen von Partei X teilnehmen? Hängen Sie an dem Ziel so stark, dass Sie es selbst unter größten Schwierigkeiten noch zu erreichen versuchten? Bietet Ihnen Ihre Umwelt günstige Gelegenheiten und Unterstützung, etwas für Ihre Ziele zu tun? Ist die Realisierung Ihrer Ziele mit einer gewissen Herausforderung für Sie verbunden oder sind es Dinge, die Sie routinemäßig erledigen können? Haben Sie Ihre Ziele als Annäherungs-, zum Beispiel meine Freundschaften pflegen, oder als Vermeidungsziele, zum Beispiel meine Freunde nicht vernachlässigen, formuliert? Praxisteil Ende. Unterabschnitt 9.3.1 – Die Bedeutung persönlicher Ziele für das subjektive Wohlbefinden. Ziellos zu sein, nichts zu wollen, sich für nichts zu interessieren, ist ein belastender psychischer Zustand. Ohne Ziele fehlen uns Orientierung im Leben, die Erfahrung eines erfüllten und selbstbestimmten Lebens und der Ansporn, unsere psychische und physische Ressourcen einzusetzen. Ganz abgesehen davon könnten wir ohne Ziele in unserer hochtechnisierten Welt nicht einmal unser Überleben sichern. Wir können nicht einfach einem spontanen Hungerimpuls folgend im Wald nach etwas Essbarem suchen. Leben und Überleben muss von langer Hand geplant sein. Die Bedeutsamkeit von persönlichen Zielen gehört seit den späten 1970er Jahren zum Wissenskanon der Psychologie. So wird in verschiedenen Subdisziplinen der Psychologie die Rolle von Zielen für die Herausbildung der Identität einer Person, Persönlichkeitspsychologie, für die erfolgreiche Gestaltung von Entwicklungsprozessen, Lebensspannenpsychologie und die Bewältigung von Lebenskrisen in einer Psychotherapie, klinische Psychologie, betont. Genügt es, Ziele zu haben, gleich welcher Art, um sich wohlzufühlen, oder sind manche Ziele dem Befinden zuträglicher als andere? Auf welche Weise führen Ziele zum Wohlbefinden? Das von Joachim Brunstein entwickelte teleonomische, das heißt auf Zielkonzepten beruhende, Modell des Wohlbefindens macht dazu folgende Aussagen. Wohlbefinden resultiert, wenn die Person Fortschritte bei der Verfolgung ihrer Ziele macht. Diese Annahme steht in Einklang mit kybernetischen Modellen der Selbstregulation, nach denen das Handeln immer wieder daraufhin überprüft wird, ob sich der aktuelle Ist-Zustand, zum Beispiel momentaner Kenntnisstand der zu lernenden Englischvokabeln, dem angestrebten Soll-Zustand, zum Beispiel Englischvokabeln von Kapitel 1 bis 10 fehlerfrei reproduzieren können, annähert. Damit Zielfortschritte erzielt werden können, muss sich die handelnde Person einerseits mit ihrem Ziel identifizieren und entschlossen sein, auch angesichts von möglicherweise auftretenden Schwierigkeiten Zeit und Mühe in ihr Ziel zu investieren, Zielbindung. Andererseits müssen sich günstige Realisierungsbedingungen bieten, Realisierbarkeit. Das postulierte Zusammenwirken von Zielbindung, Realisierbarkeit und Zielfortschritten auf das subjektive Wohlbefinden konnte bei verschiedensten Stichproben empirisch belegt werden. Eine Erkenntnis dieser Studien war, dass das Befinden am stärksten beeinträchtigt war, wenn sich jemand trotz ungünstiger Realisierungsbedingungen stark an sein Ziel gebunden fühlte. In methodischer Hinsicht verwendet man in dieser Forschungsrichtung einen sogenannten ideografisch-nomothetischen Ansatz, bei dem die Probanden aktuelle persönliche Ziele auflisten, ideografisch und diese dann zu mehreren Messzeitpunkten, Längsschnittdesign, anhand standardisierter Skalen, nomothetisch, zum Beispiel Zielbindung, Realisierbarkeit, Fortschritte, einschätzen. Das längsschnittliche Design erlaubt, mittels spezifischer statistischer Verfahren, eine kausale Interpretation der eigentlich korrelativen Daten zum Zusammenhang der Zielmerkmale und dem Wohlbefinden. Weiterführende Studien zeigten, dass Fortschritte bei der Verfolgung eines für die Person verbindlichen Ziels nur dann einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden haben, wenn das in Frage stehende Ziel motivkongruent ist. Umso wichtiger erscheint es im Alltag, einerseits realistische Ziele zu wählen, bei deren Verwirklichung man zugleich den persönlich wichtigen Bedürfnissen und Wertorientierungen gerecht wird, andererseits sich diesen Zielen mit Entschlossenheit und einer gewissen Hingabe zu verschreiben, um die für ihre Umsetzung nötige Anstrengung mobilisieren zu können. Auf den letztgenannten Aspekt, Bindung an realistische Ziele, gehen wir im Folgenden ein. Unterabschnitt 9.3.2 – Die Theorie der Fantasierealisierung. Nicht alles, was uns attraktiv und auch realisierbar erscheint, nehmen wir uns vor. Vieles bleibt im Format eines unverbindlichen Wunsches, zum Beispiel, es wäre schön, besser Italienisch zu sprechen. Wie die oben berichteten Arbeiten von Brunstein zeigen, ist jedoch eine starke Bindung an realistische Ziele eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Zielstreben und damit für das Wohlbefinden. Die Theorie der Fantasierealisierung von Gabriele Oettingen spezifiziert eine mentale Strategie, die Menschen darin unterstützt, sich an attraktive und realisierbare Ziele zu binden. Sie wird als mentales Kontrastieren bezeichnet und besteht in einer systematischen Abfolge der Gedanken an die positiven Konsequenzen der Zielerreichung, zum Beispiel fließend eine gehobene Konversation in Italienisch zu führen, im Wechsel mit Gedanken an die Hürden, die auf dem Weg zum Ziel noch überwunden werden müssen, zum Beispiel angesichts hoher Arbeitsbelastung Zeit für einen Sprachkurs zu finden. Das gedankliche Hin- und Herpendeln zwischen den positiven Fantasien und den noch zu überwindenden Schwierigkeiten bewirkt zweierlei. Zum einen wird der Person deutlich, dass sie Anstrengung mobilisieren muss, um den aktuellen Zustand in den positiv bewerteten Zielzustand zu überführen, was die Selbstverpflichtung auf das Ziel hin bahnt. Zum anderen werden Einschätzungen der Realisierbarkeit des Ziels aktiviert. Fallen diese positiv aus, wird sich die Person an das in Frage kommende Ziel binden. Fallen sie negativ aus, wird sie davon Abstand nehmen. Mentales Kontrastieren hilft also, zwischen erreichbaren und unerreichbaren Zielen zu unterscheiden und die Zielbindung an der Realisierbarkeit eines Ziels auszurichten. In einer Vielzahl an experimentellen Studien in den verschiedensten Lebensbereichen konnte belegt werden, dass mentales Kontrastieren im Vergleich zu reinem Schwelgen in positiven Fantasien oder Grübeln über die negative Realität zu angemessener Zielbindung, höherer Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer führte. Diese Befunde verweisen Lebensberater mit ihrer Aufforderung Think Positive in ihre Schranken. Bislang war die Rede von einem allgemeinen Prinzip erfolgreichen Zielstrebens, der Bindung an attraktive und vor allem realisierbare Ziele. Was heißt aber realisierbar? Soll man immer den einfachsten Weg gehen oder können Herausforderungen eine Person auch beflügeln? Auf diese Frage gibt die Zielsetzungstheorie der beiden Organisationspsychologen Edwin Locke und Gary Latham eine klare Antwort. Diese Theorie ist mit weit über 400 empirischen Untersuchungen eine der am besten überprüften motivationspsychologischen Theorien, die außerdem in der Praxis in vielfältigen Maßnahmen zur Förderung von Leistung und Arbeitszufriedenheit umgesetzt wurde. Unterabschnitt 9.3.3 – Die Zielsetzungstheorie und Anstrengungsmobilisierung. Vielfach hört man Vorgesetzte, Trainer oder Lehrer sagen, gib dein Bestes. Nur worin besteht das Beste? Bei einer solchen vagen Zielvorgabe bleibt unklar, was konkret erreicht werden soll, welche Strategien dazu erforderlich sind und wie viel Anstrengung über welche Zeit dafür angewendet werden muss. Wie die Forschung zur Zielsetzungstheorie von Locke und Latham zeigt, bleiben Personen mit Do Your Best Zielen weit unter ihrem Leistungspotenzial. Als leistungsförderlich erwiesen sich im Gegensatz dazu spezifische herausfordernde Ziele. Statt so viele Credit Points wie möglich in diesem Semester sammeln, wäre ein geeigneteres Ziel, in den 8 Seminaren, die mich auf meinen Masterschwerpunkt vorbereiten, 24 Credit Points erwerben. Studie von Latham und Baldes 1975. Sehr anschaulich lässt sich der leistungsförderliche Effekt konkreter und schwieriger Ziele anhand einer Studie mit Holztransporteuren von Latham und Baldes illustrieren. Die Fahrer hatten unter der in der Firma üblichen Leistungsvorgabe, sein Bestes zu geben, ihre Lastwagen im Durchschnitt mit nur 60% des zulässigen Ladegewichts beladen. Eine Beladung zu 94% galt jedoch als möglich, wenn auch schwierig, weil man dazu die Holzstämme geschickt zu stapeln hatte. Nur 4 Wochen, nachdem die Transporteure diese herausfordernde Zielvorgabe von ihrem Arbeitgeber erhalten hatten, steigerten sie ihre Leistung anhaltend auf etwa 90% der erlaubten Zuladung. Siehe Abbildung 9.3 im gedruckten Buch. Der leistungsförderliche Effekt ist gemäß Zielsetzungstheorie über die Wahl geeigneter Handlungsstrategien, die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die aufgabenrelevanten Aspekte, einen dosierten Einsatz der Anstrengung sowie höhere Ausdauer vermittelt. Studie Ende. Tritt dieser Effekt der schwierigen und spezifischen Zielformulierung unter allen Umständen und bei allen Typen von Aufgabenstellungen auf? Folgestudien spezifizieren den Effekt wie folgt. Die Wirkung spezifischer, herausfordernder Ziele zeigt sich plausiblerweise nur dann, wenn die handelnde Person über die für die Aufgabenerledigung nötigen Fertigkeiten und Mittel verfügt. Wichtig ist darüber hinaus, dass die Person das Ziel als für sich verbindlich erachtet, die Aufgabenstellung als sinnvoll erlebt und sich die Aufgabe zutraut. Selbstwirksamkeit. Die wichtigste Moderatorvariable ist jedoch, inwieweit Rückmeldung über den Zielfortschritt gegeben ist. Schließlich sind anspruchsvolle, spezifische Ziele bei einfachen Aufgaben, zum Beispiel Routinetätigkeiten, wirkungsvoller als bei komplexen Aufgabenstellungen, da bei letzteren als weitere wesentliche Einflussgröße die Problemlösefähigkeit der handelnden Person ins Spiel kommt. Belanglos scheint zu sein, ob Ziele von einer anderen Person vorgegeben oder selbst gewählt wurden. Motivationale Intensitätstheorie. Dass die wahrgenommene Zielschwierigkeit per se ein motivierendes Moment darstellt, belegen Befunde aus einer ganz anderen Forschungsrichtung eindrucksvoll. Die motivationale Intensitätstheorie befasst sich mit den kardiovaskulären Prozessen der Anstrengungsmobilisierung und postuliert, dass diese direkt proportional zur subjektiven Aufgabenschwierigkeit ist, solange die Aufgabenlösung grundsätzlich möglich und aufgrund ihrer Attraktivität auch gerechtfertigt erscheint. Diese Annahme konnte bereits vielfach bestätigt werden. Anhand einer neueren Studie von Richter et al. Soll das Zusammenhangsmuster anschaulich gemacht werden. Studie von Richter et al. 2008. Die Probanden bearbeiteten eine kognitive Aufgabe in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Sie sollten entscheiden, ob ein bestimmter Buchstabe in einer zuvor dargebotenen Folge von Buchstaben, zum Beispiel F, K, D, R, vorgekommen war. Die Aufgabenschwierigkeit wurde durch die Darbietungszeit der Buchstabenfolge mit 1000 Millisekunden, geringe Schwierigkeit, 550 Millisekunden, mittlere Schwierigkeit, 100 Millisekunden, hohe Schwierigkeit oder 15 Millisekunden, extreme Schwierigkeit, Aufgabe unlösbar, variiert. Als typische physiologische Indikatoren der Anstrengungsmobilisierung wurden während der Aufgabenbearbeitung die Stärke der Kontraktibilität des Herzens, gemessen anhand der Dauer der sogenannten Projection Period, sowie der systolische Blutdruck gemessen. Wie in Abbildung 9.4 im gedruckten Buch dargestellt, stieg hypothesengemäß die Anstrengungsmobilisierung von der leichten über die mittelschwierige bis zur sehr schwierigen Aufgabe an, um bei der extrem schwierigen und damit unlösbaren Aufgabe völlig abzufallen. Studie Ende. Eine wichtige Schlussfolgerung aus diesen Befunden ist, dass der Mensch offensichtlich einem Aufwandsminimierungsprinzip folgt. Es wird nur so viel Anstrengung mobilisiert, wie nötig und gerechtfertigt erscheint, womit auch die Empfehlung der Zielsetzungstheorie zu schwierigen Zielen unterstrichen wird. Bei anspruchslosen Zielen strengt man sich einfach weniger an als bei anspruchsvollen Zielen. Für die Praxis. Umsetzung der Zielsetzungstheorie. Bei der praktischen Umsetzung der Zielsetzungstheorie stellt sich eine drängende Frage. Wo liegt bei einer gegebenen Aufgabe für den Einzelnen das optimal hohe Schwierigkeitsniveau? Dieses zu bestimmen erfordert viel Erfahrung im Hinblick auf die Aufgabenanforderungen, die zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Person. Nicht umsonst zählen Seminare zu Zielvereinbarungsgesprächen zum Standardrepertoire der Führungskräfteweiterbildung. Praxisteil Ende. Wenden wir uns nun einer weiteren Facette der Zielforschung zu. Neben den bisher diskutierten allgemeinen Merkmalen von Zielen, Verbindlichkeit, Realisierbarkeit, Schwierigkeit, Spezifität, werden in einigen Forschungsansätzen inhaltliche Zielmerkmale thematisiert, also die Frage, wonach jemand konkret strebt. Ein prominentes inhaltliches Zielkonzept unterscheidet zwischen Annäherungs- und Vermeidungszielen. Es wurde bereits in Kapitel 7 vorgestellt. In einem anderen Forschungsprogramm geht es um zwei unterschiedliche Zielorientierungen in Leistungssituationen: Lern- versus Performanzziele. Unterabschnitt 9.3.4: Lern- versus Performanzziele. Carol Dwecks in der Motivationspsychologie einflussreicher Ansatz nahm seinen Ausgangspunkt mit der Beobachtung, dass bei Kindern zwei markant unterschiedliche Reaktionsmuster auf Misserfolg bei einer Leistungsaufgabe existieren. Während die einen hilflos werden, das heißt ihren Misserfolg auf mangelnde Fähigkeit attribuieren, negative Gefühle zeigen und in ihren Lösungsstrategien immer unsystematischer werden, bleibt die andere Gruppe bewältigungsorientiert. Diese Kinder denken nicht über die Ursachen des Misserfolgs nach, sondern darüber, welche alternative Strategie zum Erfolg führen könnte. Sie bleiben guter Stimmung und steigern im weiteren Verlauf der Aufgabenbearbeitung sogar ihre Leistung. Diese unterschiedliche Reaktion auf Misserfolg ist umso erstaunlicher, als sich die beiden Gruppen von Kindern nicht unterscheiden, solange die Aufgabenbearbeitung ohne Schwierigkeiten verläuft. Sobald jedoch ein Misserfolg auftritt, in den Experimenten durch das Einstreuen einer unlösbaren Aufgabe induziert, öffnet sich die Schere. Ganz offensichtlich interpretieren die beiden Gruppen von Kindern Misserfolg in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Elliot und Dweck vermuteten, dass die Interpretation des Misserfolgs davon abhängt, ob Kinder Lern- oder Performanzziele verfolgen. Diese Hypothese konnte in zahlreichen Studien belegt werden. Kinder, die ein Lernziel, Learning Goal, haben, möchten ihre Fähigkeiten und ihr Wissen erweitern. Für sie ist Misserfolg eine nützliche Information. Ich kann das noch nicht und muss herausfinden, wie ich es besser machen kann. Kinder, die hingegen ein Performanzziel, Performance Goal, verfolgen, möchten sich lediglich ihrer Fähigkeiten vergewissern, um ein positives Selbstbild zu bewahren. Ihr Leitgedanke ist: Reichen meine Fähigkeiten aus? Bin ich klug genug? Ein Misserfolg gibt darauf eine klare Antwort: Nein. Was bleibt, ist Resignation und der misslungene Versuch, ein positives Urteil über sich selbst zu fällen oder zumindest ein negatives Urteil zu vermeiden. Dweck und Kollegen sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben versucht, dem Ursprung der beiden Zieltypen auf die Spur zu kommen. Sie machten dabei eine Entdeckung mit weitreichenden Folgen. Welches Ziel eine Person verfolgt, wird bestimmt von einem umfassenderen Überzeugungssystem, das die Autoren als Selbsttheorie bezeichnen. Sie besteht in der Überzeugung, dass zentrale persönliche Attribute unveränderbar oder aber veränderbar seien. Die eine Überzeugung wird als Entitätstheorie, die andere als Veränderbarkeitstheorie bezeichnet. Persönliche Eigenschaften, zum Beispiel Intelligenz, Persönlichkeit, gelten den einen als schicksalshaft feste Größen, den anderen als entwicklungsfähige Attribute. Die Dichotomie eines tatsächlich polar angeordneten Kontinuums ist eine gedankliche Vereinfachung und erleichtert die Verständigung über die theoretischen Annahmen. Die Brücke zu den Zieltypen lässt sich nun leicht schlagen. Wenn ich beispielsweise überzeugt bin, dass meine intellektuellen Fähigkeiten unveränderbar sind, kann mein einziges Ziel in Leistungssituationen nur darin bestehen, sie zu demonstrieren bzw. ihr Fehlen zu verbergen. Performanzziel. Glaube ich auf der anderen Seite jedoch an die Möglichkeit der Veränderung, werde ich darauf aus sein, dazuzulernen. Lernziel. Für die Praxis. Selbsttheorien. Die praktische Relevanz der Forschung zu Selbsttheorien und den damit verbundenen Zielen konnte in zahlreichen Studien gezeigt werden. So weisen Schüler, die der Veränderbarkeitstheorie anhängen, über ihre Schulzeit hinweg günstigere Leistungsverläufe auf und nehmen signifikant häufiger Nachhilfeunterricht in Anspruch als Schüler mit einer Entitätstheorie. Ebenso unterstützen Führungskräfte, die an der Veränderbarkeit der Persönlichkeit glauben, ihre Mitarbeitenden mehr in ihrem Weiterbildungsstreben, Coaching, als Vorgesetzten mit einer Entitätstheorie. Praxisteil Ende. So unterschiedlich die bisher dargestellten Zieltheorien den Akzent setzen, so stimmen sie doch darin überein, dass sie sich wenig um die Hindernisse auf dem Weg zur Zielrealisation kümmern. So als wäre es selbstverständlich, dass ein Ziel, für das man sich entschieden hat, weil es attraktiv und auch realisierbar erscheint, auch in die Tat umgesetzt wird. Aus der Perspektive von Werterwartungstheorien gibt es da gar keinen Zweifel, siehe Kapitel 3. Die alltägliche Erfahrung und verschiedene Theorien zu Volition und Handlungskontrolle sprechen da jedoch eine andere Sprache.